Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert. Der NeoCast. Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum Sommerspecial des NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Peter Bartmann aus Bonn. Peter, schön, dass du dich bereit erklärt hast, unser NeoCast Summer Special mit deiner Expertise zu bereichern. Unser Special wird einmal im Quartal ein Thema vertiefen, welches auch für Eltern oder Schwangere von Interesse ist. Du wirst damit starten und gemeinsam mit mir das Thema Lungenreifinduktion bei drohender Frühgeburt besprechen. Aber zunächst kurz zu deiner Person.
Der heutige NeoCast-Experte.
Professor Dr. Peter Bartmann, mittlerweile emeritiert, aber noch immer von ganzem Herzen Kinderarzt und Neonatologe, wenn ich das so sagen darf. Du hast lange Zeit die Klinik und für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Bonn geleitet und davor unter anderem in Ulm deine Ausbildung durchlaufen. Deine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind vielfältig, unter anderem bist du aber auch an der Bayerischen Längsschnittstudie beteiligt, die nachuntersucht, was aus zu frühgeborenen Kindern später wird. Soweit eine kurze Vorstellung deiner Person. Was habe ich vergessen, was für dich noch besonders wichtig ist?
Ja, erstmal vielen Dank. My pleasure, wie man so schön sagt. Und ich kann vielleicht noch ergänzen zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Zusammen mit Frank Poland und Ludwig Gortner haben wir in Ulm die Entwicklung des deutschen bovinen Surfaktans vorangetrieben. Zunächst in Tierexperimenten mit begleitenden immunologischen Untersuchungen. Und Ludwig Gortner war dann der Studienleiter für mehrere randomisierte prospektive Studien, die dann schließlich auch zur Zulassung des Präparates führten. Ja, das Thema heute ist ja eigentlich gar kein neonatologisches Thema, sondern ein frauenärztliches, denn an den Frauen dürfen wir ja nichts machen. Aber wir haben natürlich unsere Kollegen schon immer erheblich gequält zu diesem Thema. Und das hat sicher auch geholfen, das letzten Endes als Standardtherapie zu etablieren.
Das heutige NeoCast-Thema.
Ja, du hast es schon kurz angesprochen. Das heutige Thema Lungenreifeinduktion ist eine Thematik, die uns als Neonatologen auch besonders beschäftigt, aber eigentlich diese Interdisziplinarität verdeutlicht, wie wichtig das ist, was die geburtshilflichen Kollegen treiben, damit wir dann nicht mehr so viel machen müssen mit den Kindern im Idealfall. Aber das Thema hat ähnlich wie Surfaktant die Neonatologie in den späten 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts durchaus revolutioniert. Kannst du vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen kurz schildern, wie die Situation davor überhaupt aussah?
Ja, das Überleben eines frühgeborenen Kindes hängt primär von der Entwicklung und der Reife der Lunge ab. Denn die Lunge muss die Plazenta als gasaustauschendes Organ ersetzen. Und das ist das grundlegende Problem. Und zum Beginn des letzten Jahrhunderts konnte man leider nur mit zusehen, wie Kinder, die so früh geboren waren, dass die anatomische Reife der Lunge noch nicht zum Gasaustausch taugte, einfach qualvoll starben. Man hatte zwar entdeckt, dass in der Lunge eine oberflächenaktive Substanz vorhanden ist, die ganz entscheidend dafür verantwortlich ist, dass sich die Lunge nicht nur entfaltet, sondern danach auch ausreichend stabil bleibt. Der sogenannte Surfaktant. Und das Atemnot-Syndrom des Frühgeborenen, das dann in diese hyaline Membranerkrankung überging, war eigentlich die gefürchtete Erkrankung für jeden Neonatologen, bevor man in der Lage war, therapeutisch einzugreifen. Dass es diesen Surfaktant überhaupt gibt, wurde schon von Nergard 1929 postuliert. Avery und Mead haben das dann konkretisiert, auch in Tierexperimenten gezeigt. Und sag mal, der wissenschaftliche Teil dieses Problems, der wurde intensiv in den folgenden Jahrzehnten bearbeitet. Und zwar überwiegend im Lamm-Modell. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Durchbruch in Neuseeland gelungen ist. Denn man muss einfach ausreichend Schafe zur Verfügung haben. Und Pioniere auf diesem Gebiet kommen aus Neuseeland, Australien, England, natürlich auch aus anderen Ländern. Und Liggins hat 1969 eine Tierstudie am Lamm publiziert, wo er zeigen konnte, dass die antenatale Gabe von Corticosteroiden, in dem Fall Betamethason, an das Muttertier zu einer signifikanten Verbesserung der Lungenentwicklung und des Respirations, des Atemzustandes des frühgeborenen Lamms geführt hat. Und 1972 war er dann in der Lage, schon eine randomisierte humane Studie zu publizieren. Und ja, wenn man jetzt zurückrechnet, wir haben jetzt 50 Jahre, seit es diese Therapie gibt. Das ist kaum zu glauben und wir werden nachher noch sehen, was da immer noch an Fragezeichen offen ist. Jedenfalls, also 1972 war der Startpunkt für diese antenatale Lungenreife, wie man das genannt hat. Und danach hat es noch eine Weile gedauert, bis es einen Niederschlag gefunden hat in entsprechenden Empfehlungen der Fachgesellschaften. Also in den USA ist kurz vor 2000, in Europa, vor allem auch in Deutschland, war das schon früher zu Beginn der 90er Jahre. Und es gibt eine unendliche Literatur zu diesen Studien und den begleitenden Problemen. Und ich denke, einiges werden wir jetzt im Laufe des Gesprächs auch näher diskutieren können.
Das ist ja eine spannende Geschichte. Du hast ja gesagt, 72 die erste Studie. Danach wurden einige weitere Studien veröffentlicht, aber so richtig den Durchschlag hat es nicht gebracht. Und wenn ich es richtig erinnere, ist so Ende der 80er Jahre ist eine erste Meta-Analyse durchgeführt worden, die dann wirklich überzeugende Ergebnisse gebracht hat. Und interessanterweise ist ja in dem Logo von der Cochrane Library ist diese erste Meta-Analyse verdeutlicht. Da ist diese Boxplots sind da drin von dieser ersten Meta-Analyse, weil das so eindrucksvoll war, dass die einzelnen Studien den Effekt nicht so stark gezeigt haben, aber in der Meta-Analyse kam es so gut rüber.
Also wenn man Studien zu einem Thema in der Medizin sich anschaut, dann muss man einfach feststellen, dass immer eine große Heterogenität vorliegt. Das fängt bei den Patienten und ihrer Auswahl an und hört auf bei den Outcome-Parametern. Und deshalb ist es nicht sinnlos, nach einer Studie, auch wenn sie so eine tolle Entwicklung gezeigt hat wie die Liggins-Studie, dass man weitere Studien macht, einfach um die Ergebnisse zu bestätigen. Und die Meta-Analysen haben eben gezeigt, dass perinatale und neonatale Mortalität der Frühgeborenen unter 34 Wochen, also von dieser Gruppe sprechen wir, bis an die Grenze der Lebensfähigkeit unter 34 Wochen, bis heute 22 Wochen, wobei für 22, 23 Wochen gibt es keine prospektiven Studien, aber ab 24 dann. Diese Mortalität, die ist ungefähr um ein knappes Drittel gesenkt worden. Und das ist natürlich durch eine einzelne Maßnahme, Mortalität um ein Drittel zu senken, ist einfach unglaublich, wenn man sich überlegt, in welchen kleinen Schritten wir uns sonst bewegen. Um ein Drittel ging eben auch dieses Atemnot-Syndrom in seiner klinischen Manifestation von der Häufigkeit herunter. Und damit auch mechanische Beatmung. Und was bemerkenswert war, dass dieser Effekt nicht nur auf die Lunge beschränkt war, sondern auch andere Organe Verbesserungen gezeigt hat. Können wir vielleicht noch drauf eingehen.
Umso mehr ist man eigentlich verwundert, dass es 20, fast 30 Jahre gedauert hat, bis das wirklich in die Routine reingekommen ist. Und ich erinnere mich so in den 90er Jahren, wenn man mit amerikanischen Kollegen gesprochen hat, dann waren so 60, 70% der Kinder nur lungengereift. Das brauchte echt lange, bis es eingeführt wurde. Wenn du heute so rückblickend mal guckst, denkst du, dass da irgendwie an einer Stelle so eher ein Weg eingeschlagen wurde, der nicht so vielversprechend war oder woraus man irgendwie was lernen kann, wo man sagt, ja, das hätte man im Nachhinein anders machen müssen?
Also ich habe mich in letzter Zeit etwas intensiver mit der Entwicklung von neuen Therapien im Zeitablauf beschäftigt und ich habe mit Schrecken festgestellt, unter 20 Jahren geht gar nichts. Also das ist wirklich auch für andere Therapieoptionen. Und man kann vielleicht noch eins dazu sagen, man vergisst diese Diskussion vielleicht aus der heutigen Sicht. 1979 hat Fujiwara die erste Anwendung eines Surfactants bei sehr kleinen Frühgeborenen publiziert. Und danach kamen weitere Studien, riesige Studien wie Osiris mit 8000 Kindern. Bisher, glaube ich, immer noch die größte prospektive Studie zu einem einzelnen Thema in der Neonatologie. Und es war eine intensive Diskussion. Braucht man überhaupt Lungenreife, wenn man Surfactant hat? Ja. Und dazu musste man dann eben auch erstmal wieder neue Studien auflegen, die diese Kombi untersucht hat. Ne? Also Lungenreife plus Surfactant versus Surfactant alleine. Und das hat aber letzten Endes zu dem Schluss geführt, obwohl es dann Surfactant gab und in den 90er Jahren eigentlich langsam aber sicher eine weltweite Einführung gelungen ist und Verfügbarkeit von mehreren Präparaten, dass die antenatale Lungenreife mit Steroiden sich doch als additive Therapie durchgesetzt hat.
Ja, und wahrscheinlich lag es auch teilweise daran, dass es ein anderes Fachgebiet ist. Also wir als Neonatologen mussten immer die Geburtshelfer davon überzeugen, dass es sinnvoll ist. Das war ja auch nicht ganz einfach immer an allen Stellen.
Ja, ich habe ja anfangs gesagt, wir haben sie gequält. Genau. Ob das wirklich gut war aus heutiger Sicht, das muss man später jetzt ja auch nochmal diskutieren.
Das Spannende ist ja auch dabei, das wissen viele nicht, dass ja diese Forschung auf dem Gebiet der Lungenreifeinduktion sehr groß promotet wurde oder unterstützt, finanziell unterstützt wurde, weil der Sohn von John F. Kennedy als Frühgeborenes mit 32, 33 Wochen oder so gestorben ist an Atemnotsyndrom. Ja. Und damit ist es auf die Agenda gekommen, also in Amerika auf alle Fälle, ja.
Ja, es ist ja so, es gibt zwei Blickrichtungen zur antenatalen Lungenreife. Das eine ist, die gefürchtete Komplikation des Atemnotsyndroms und einer unreifen Lunge ist die bronchopulmonale Dysplasie. Und es war relativ rasch klar, dass durch die antenatale Lungenreife es nicht zu einer Reduktion der bronchopulmonalen Dysplasiefälle kam. Das ist natürlich auch ein Punkt, der Leute hat vorsichtig sein lassen. Der andere Punkt ist, dass die Auswirkungen nämlich auf andere Organe, intraventrikuläre Hirnblutung, in der Meta-Analyse ja fast halbiert, auch nekrotisierende Enterokolitis, vernachlässigt wurden. Und aus diesen Gründen, man kann das sehen, wenn man Studien auch zu ganz anderen neonatologischen Themen sich anschaut aus den 80er, 90er Jahren, da gehört zu der Beschreibung der Patientencharakteristika nicht nur Schwangerschaftssorge, Geburtsgewicht, sondern auch pränatale Steroide. Und da war es lange so, dass wir in Europa bei 90% lagen und in den USA bei 50, 60. Mhm. Und da weiß man auch nicht, ob ein kleiner Effekt, der da war, im Rahmen irgendeiner anderen Therapie, nicht allein durch die reduzierte Lungenreifung verursacht worden ist.
Mhm. Okay, vielen Dank. Verlassen wir vielleicht mal sozusagen den Rückblick und kommen wir in die heutige Zeit.
Was gibt es für Neuigkeiten?
Wie würdest du das zusammenfassen? Wo stehen wir heute? Oder anders gefragt, soll jede Frau mit drohender Frühgeburt eine lungenreife Induktion erhalten?
Ja, also wenn ich mir die ABMF-Leitlinie der Frauenärztlichen Fachgesellschaften anschaue, dann steht als Konsensusempfehlung, und das ist die Aktualisierung von 2020, dass Frauen mit unmittelbar drohender Frühgeburt vor 34 plus 0 Schwangerschaftswochen diese antenatalen Steroide erhalten sollten. Und das ist das, was die momentane Empfehlung ist. Vielleicht muss man sich zwei Dinge mal vor Augen führen. Also diese Empfehlung ist ausgesprochen für die Gabe von Betamethason und der Dexamethason. Und das ist auch ein uraltes Thema über Jahrzehnte, ob der Effekt und die Langzeitauswirkungen unterschiedlich sind, je nachdem, welches Präparat man verwendet. Und es sieht so aus, dass es sehr viele Publikationen gibt, die keine Unterschiede gefunden haben. Aber es gibt doch Einzeleffekte, wenn man die betrachtet, wo es kleine Vorteile für Betamethason gibt. Und was auch immer unterschlagen wird, ist, dass man einfach nur Betamethason sagt. Und nicht Betamethason, Phosphat oder Acetat. Um das zu erläutern, also der gute Herr Liggins vor 50 Jahren, der hat da halbe-halbe gegeben, also 6 Milligramm Phosphat und 6 Milligramm Acetat. Und das wurde auch über Jahrzehnte von vielen Ländern dann einfach so fortgesetzt. Und das weist schon so ein bisschen darauf hin, wo jetzt erhebliche Wissenslücken auch heute noch bestehen, nach 50 Jahren. Wir haben keine vernünftige Dosisfindung gemacht. Wir haben keine und nur wenige Kinetiken im humanen Modell, wenn man so sagen will. Es gibt Tierdaten. Und wenn ich vielleicht vorwegnehmen darf, die Arbeit, die ich am Schluss empfehlen würde, die ist von Alan Job und heißt Antinatale Corticosteroide, eine Neubeurteilung der Substanz und ihrer Dosis. Und der wirft eine derartige Unmenge an Fragen auf, dass einem schier die Haare zu Berge stehen. Anderer Punkt, den ich noch schnell ergänzen möchte, was bedeutet das überhaupt, 12 Milligramm Betamethason? Und da will ich ein bisschen was noch sagen zur Physiologie. Also die Wirkstärke gegenüber der Referenzsubstanz Hydrocortison ist ein Faktor 30. Das heißt, 12 Milligramm Betamethason ist 360 Milligramm Hydrocortison. Und es gibt das Krankheitsbild des Morbus Addison, wo unsere Nebennierenrinde kein Cortison produziert. Und man muss das Cortison geben als Hydrocortison. Und man gibt in der Regel bei Nichtbelastung 10 bis 20 Milligramm pro Quadratmeter Körperoberfläche. Was heißt das jetzt? Wir zwei haben knapp 2 Quadratmeter Körperoberfläche, andere Personen mehr oder weniger. Das heißt, die Substitutionsrate ist 20 bis 40 Milligramm. Und man gibt hier 360 an eine Schwangere. Und was noch hinzukommt, vor 30 Schwangerschaftswochen produziert der Fet praktisch kein eigenes Cortisol. Das geht erst ungefähr ab 30 Wochen los. Und deshalb ist auch diese Frage Cortisolsubstitution bei sehr unreifen Frühgeburten, vor allem im Rahmen von Blutdrucktherapie, ein ganz heißes und teilweise beantwortetes Thema. Und wir wissen, dass ungefähr 40% der mütterlichen Cortisonkonzentration, also auch Betamethason-Konzentration auf den Feten übergehen. Und das ist einfach ein absoluter unphysiologischer Hammer, von dem wir überhaupt nicht wissen, was er bei dem Feten macht. Und noch dazu muss man sagen, Cortison, ein Medikament, was pleiotrop ist, alle möglichen Wirkungen hat. Und ich habe mal ein Symposium gemacht über den Cortisonarzt, um zu zeigen, eigentlich reicht es, wenn man Cortison beherrscht als Therapeutikum, weil es gibt eine so Vielzahl von Erkrankungen, die man damit behandeln kann. Und das kommt eben noch hinzu. Wir reden von Lungenreife, aber man gibt da einen Stoff, der eine unglaublich breite Wirkung hat.
Es ist ja absolut spannend und jeder, der heutzutage mal versucht hat, eine Phase 1 oder Phase 2 Studie mit einem Medikament durchzuführen, der weiß, das würde heute nie erlaubt werden, überhaupt eine Studie zu starten, weil so wenig Grundlagendaten da sind und es würde wahrscheinlich überhaupt keine Zulassung mehr bekommen im Nachhinein, als Lungenreifeinduktion, weil da einfach zu wenig Vorwissen oder zu wenig Vorwissen vorliegt, ja. Aber da kommen wir mal auf den zweiten Aspekt gleich zu sprechen. Jede Wirkung ist mit einer Nebenwirkung verbunden oder hat das Potenzial für eine Nebenwirkung. Wie sieht's da aus? Kannst du das nachvollziehen, dass einige Frauen sagen in dem Gespräch, ja, ich habe aber doch Angst vor langfristigen Nebenwirkungen dieser Lungenreifeinduktion?
Also Angst vor langfristigen Nebenwirkungen ist etwas absolut Berechtigtes. Denn das ist mit die größte Wissenslücke, die wir haben. Und nicht umsonst liegt mir das besonders am Herzen. Arbeitsgruppe Langzeitstudien in der Neonatologie, für die ich leite, hat sich genau das zur Aufgabe gemacht. Und die Bayerische Entwicklungsstudie hat gerade von der EU wieder Geld gekriegt, um mit knapp 40 Jahren nach der Geburt die Kinder und ihre Kontrollen, also diese Erwachsenen, diese Familienväter und Mütter erneut zu untersuchen. Und bemerkenswerterweise gibt es für diese allererste Liggins-Studie, nämlich von 1972, eine Nachuntersuchung im Alter von 31 Jahren. Und das aber outstanding, also da gibt's nichts Vergleichbares. Die anderen gehen, gibt ein paar Daten noch so zu 10, 12 Jahren, aber dann ist absolut Feierabend. Und die haben keine Unterschiede zwischen der Betamethason-Gruppe und der Placebo-Gruppe bezüglich Kognition, Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, psychiatrische Morbidität und health-related quality of life, also die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Aber 87 Patienten mit Betamethason und 105 mit Placebo. Und dann muss man das natürlich sehen vor dem Hintergrund der Häufigkeit der überprüften Eigenschaften. Ne? Wie viel Prozent der Leute haben eine Störung des Arbeitsgedächtnisses oder haben eine psychiatrische Erkrankung? Das liegt ja meistens im einstelligen Prozentbereich. Das heißt, dass da keine Unterschiede gefunden werden, heißt zunächst mal überhaupt nichts, weil die Ereignisse selber so selten sind, dass man mit dieser Gruppengröße keine statistische Signifikanz erreichen kann. Höchstens, wenn die eine Gruppe 0 hat und die andere 100%. Ja. Also das ist eben auch immer das Problem von diesen ganzen Aussagen. Keiner dokumentiert, wie wirklich die zahlenmäßige Grundlage ist. Das heißt, ist nicht statistisch signifikant, aber vielleicht kann das überhaupt gar nicht sein, weil die Gruppengröße viel zu klein ist. Das wird eben leider oft vergessen. Also wir haben sehr viel Unsicherheit, was die Langzeitauswirkungen angeht. die überwiegend im frühen Kindesalter nach untersuchten Probanden, die haben in der Regel keine relevanten Unterschiede, und da kommen in den Meta-Analysen eben auch schon ausreichend große Zahlen zustande, also von Tausenden von Kindern. Es ist auch wahrscheinlich nochmal ein Punkt, der bisher nicht klar rausdifferenziert ist, der wichtig ist. Also wenn man sieht, 50 Jahre gibt's diese Behandlungen und vielleicht 30, 35 Jahre in wirklich großer Zahl mit Zehntausenden von Kindern, dann sollte man eben doch versuchen, relativ zeitnah nochmal den Stand der Dinge sich anzuschauen. Denn die begleitenden Therapien haben sich dramatisch geändert. Also der heutige Neonatologe hat ein ganz anderes Arsenal an Möglichkeiten, an Behandlungsmöglichkeiten verglichen mit den armen Kerlen, die da 1970, 1980 so Patienten behandeln mussten. Und was eben auch zunehmend in den Blick gerät, ist, wenn man diese Leitlinien befolgt, dann führt das dazu, dass ungefähr die Hälfte der behandelten Frauen retrospektiv diese Behandlung gar nicht benötigt hat, sondern dass sie dann terminnah oder am Termin entbinden. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Zielbereich heute, den man angehen muss. Diese Empfehlung 34 Schwangerschaftswochen und darunter, die muss jetzt ganz heftig hinterfragt werden. Mhm.
Da wollte ich auch gerade drauf, drauf hinaus nochmal. Du hattest ja die Leitlinie zitiert und es hört sich da gut an bei unmittelbar drohender Frühgeburt. Aber jetzt wissen wir ja selber, dieses unmittelbar drohende Frühgeburt ist ja immer sehr schwer wirklich vorauszusagen, kommt das Kind nun oder nicht, ja.
Naja, das ist der wichtige Punkt. Wir haben bisher die wissenschaftliche Gemeinschaft versagt in der sicheren Vorhersage des Eintretens einer Frühgeburt. Und wir können höchstens sagen, wann es definitiv mit über 90% nicht passiert, wenn Zervixlänge über 30 mm ist, etc. Aber es gibt nur ganz wenige Parameter, und auch die frauenärztlichen Empfehlungen, die halten sich da schon ganz klar zurück. Und als Neonatologe werde ich mich hüten, da andere Empfehlungen zu geben. Das sollte man nicht tun. Also die Frauen sind sicher, und das war ja deine Ausgangsfrage, in einem Dilemma. Als Neonatologen müssen wir auf eine ja doch in manchen Bereichen offene Datenlage hinweisen. Und was wir vielleicht als Anhaltspunkt auch noch geben können: also im Rahmen unserer neonatologischen Arbeitsgemeinschaft hier Bonn und umliegende Krankenhäuser haben wir 2500 Kinder unter 1500 Gramm und oder unter 32 Wochen analysiert bezüglich dieser schwerwiegenden Komplikation: Retinopathie des Frühgeborenen, bronchopulmonale Dysplasie, Retinopathie und Hirnblutung. Und wenn man sich das anschaut, dann ist bis auf die Hirnblutung bei einer Geburt ab 28 Wochen das Risiko eines Auftretens fast zu vernachlässigen. Und es gibt noch einzelne Hirnblutungsfälle in dieser Kohorte, die wir angeschaut haben, bis 31 Schwangerschaftswochen. Aber das zeigt eben, dass dieser Zeitrahmen bis 34 Wochen definitiv hinterfragt werden muss.
Mhm. Im Zusammenhang sind sicherlich auch die Arbeiten zu zitieren, die das bei Reifgeborenen oder nahe, also späten Frühgeborenen, die jetzt einen elektiven Kaiserschnitt aus welchem Grund auch immer durchgeführt bekommen, wirklich zu hinterfragen. Die zeigen ja zwar, dass die Häufigkeit von respiratorischen Anpassungsstörungen halbiert werden kann, Aber die Frage ist, ob das wirklich das wert ist, den Lungenreife zu geben, ja.
Also das ist getragen gewesen von dieser tollen Begeisterung, dass das Kortikoid wirkt. Und dann dachte man, diese respiratorischen Anpassungsstörungen nach Sektio, die kann man damit vielleicht auch noch wegbügeln. Und hat überhaupt nicht die optionalen Nebenwirkungen ausreichend betrachtet. Also ich denke, das ist der wichtigste Botschaft des heutigen Tages, der heutigen Zeit, dass wir anfangen müssen, die Schraube zurückzudrehen und zu überlegen, was wirklich passiert. Ich meine, was in der Vergangenheit bearbeitet worden ist, sind eben erstmal so naheliegende Fragen gewesen. Also zum Beispiel, was ist, wenn eine Frau nicht nur vorzeitige Wehen hat als Zeichen einer möglichen Frühgeburt, sondern sie im vorzeitigen Blasensprung hat? Die alte frauenärztliche Regel, die ich zumindest im Studium gelernt habe, heißt Blasensprung gleich Beginn einer Geburt. Aber wir haben zum Beispiel auch Feten analysiert und Neugeborene bei Blasensprung vor 24 Wochen. Und man hat gesehen, dass im Mittel über Wochen sich noch halten lässt, wenn es nicht in den ersten Tagen nach diesem ganz frühzeitigen Blasensprung zu einer Infektion kommt. Thema Infektion und auch Gestose ist auch bearbeitet worden und war auch keine Kontraindikation, also Blasensprung, Infektion, Gestose, keine Kontraindikation gegen Steroide. Dann war auch die Frage für Mehrlinge, das auch beantwortet worden. Und als Kinderärzte sind wir ja zum Beispiel gewohnt, dass wir überwiegend dosieren in Milligramm oder Gewicht pro Kilogramm Körpergewicht. Das gibt's in der Erwachsenenmedizin praktisch bis heute nicht. Man hat einfach einen Idealpatienten, natürlich männlich, mit 70 Kilo definiert und danach Tablettengrößen, Ampullengrößen und so weiter ausgerichtet. Das hat natürlich den Vorteil, dass man nicht mehr so viel Fehler in der Anwendung macht. Wenn schon mal 2 Ampullen geben will, fragt man sich, stimmt das? Und also das, aber wir wissen natürlich, dass eine Schwangere, sagen wir mal, zwischen 60 und 120 Kilo wiegen kann. Und ob man der gleichen Dosis geben soll, diese Frage ist unbeantwortet.
Das ist eine sehr spezielle neonatologische Frage. Ich habe das gemerkt. Wir haben mit unseren Intensivmedizinern eine Studie für Covid-Patienten, erwachsene Covid-Patienten mit Zelltherapie geplant. Ich kam als Neonatologe so mit pro Kilogramm Dosierung rein. Das war überhaupt nicht nachvollziehbar, dieses Konzept für die erwachsenen Intensivmediziner, dass es ja einen gewissen Unterschied machen kann, ob der jetzt 80 oder 180 Kilo wiegt. Aber es ist spannend.
Also ein wichtiges Thema neben dieser Initialdosis war eben die Frage Wiederholen der Dosis. Mhm. Wenn die Geburt nicht in den ersten 7 Tagen nach der Gabe erfolgt ist. Also das muss man vielleicht noch erläutern. Ein überhaupt messbarer Wirkungseintritt der ersten Dosis ist frühestens nach 12 Stunden zu sehen. Man möchte eigentlich mindestens 24 Stunden haben. Die besten Daten sind eigentlich nach 48 Stunden. Und der Effekt verschwindet dann aber. Und nach 7 Tagen ist man praktisch wieder auf dem Ausgangsrisiko. Und deshalb hat man gedacht, einfach, ja, gebe ich nochmal eine Dosis. Und das wurde weltweit tausendfach praktiziert. Und da ist eben die klare Datenlage heute so, dass das dem Feten nicht gut tut, wenn er eben wiederholte Dosen kriegt, jeden Montag, wenn die Woche wieder rum ist. Ne? Das führt zu einer relevanten Wachstumsstörung an niedrigerem Geburtsgewicht, auch zu einem geringeren Kopfumfang und wahrscheinlich damit auch zu einer Reduktion der intellektuellen Leistungsfähigkeit.
Okay. Peter, vielen Dank erstmal. Jetzt gehen wir mal in die Zukunft. Wenn wir uns in 5 Jahren wieder hören zu dem mit dem Summer Special, was denkst du, was hat sich da noch, kam an neuen Daten dazu oder in welche Richtung hat sich das weiterentwickelt?
Der Neocast Ausblick.
Also ich denke, dass langsam aber sicher das Bewusstsein wächst, dass man wieder den Faden aufnehmen muss zu diesem Thema. Also das ist nicht abgehakt als Standardtherapie, sondern man muss den Faden aufnehmen in zweierlei Richtungen. Die eine Richtung ist, was ist die richtige Dosis? Was bezüglich des Medikaments inzwischen klar zu sein scheint, ist, dass Betamethasonphosphat die beste Substanz ist, die man zur Verfügung hat. Und in diesem Zusammenhang kann man jetzt auch durch die Entwicklung der Grundlagenwissenschaften ganz andere Fragestellungen angehen, als das in den 70er, 80er Jahren war. Also, was macht es für genetische, epigenetische Veränderungen? Was macht es an Genaktivierung? Wie lang halten die an und wie kann ich diesen Pleiotropen-Effekt vielleicht doch modifizieren, mehr lungengerichtet oder wenn man Interesse hat, vielleicht auch mehr hirnblutungsgerichtet, wie auch immer. Aber das ist vollkommen unverstanden, dieser Bereich. Also das sind wirklich absolut essentielle und wichtige Forschungsgebiete. Und der andere Punkt ist, diese Frage, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal angedeutet, 34 plus 0 Schwangerschaftswochen und weniger. Ja. Und da kann man rangehen mit epidemiologischen Daten, aber man sollte eher auch rangehen wirklich mit geordneten Multicenter-Studien. Und da ist eben auch wieder so ein Punkt erreicht, den ich mir schon lange wünsche, dass wir in Deutschland so ein perinatales Netzwerk entwickeln, um zu solche Fragen, die dann nur mal mit 5000 Patienten vielleicht sauber zu beantworten sind, lösen können. Also wir haben ja eine hochentwickelte, auch universitäre für Medizin, und das sollte machbar sein. Und wenn man sieht, wie sich auch Studienergebnisse weltweit unterscheiden aufgrund der unterschiedlichen Populationen, des unterschiedlichen sozioökonomischen Status, ist es einfach wichtig, dass wir mindestens europäische Studien und vielleicht auch nur deutsche Studien haben. Denn letzten Endes müssen wir hier unsere Patienten behandeln.
Ja, und ich glaube, da kommen wir wieder in den Bereich, dass es auch notwendig ist, solche großen Studien zu bezahlen. Das hilft ja nicht, wenn ich die auch nur kurzfristig mache bis zur Entlassung, sondern ich brauche Nachuntersuchung. Und da Glückwunsch für euer Projekt, die Bayerische Längsschnittstudie, dass ihr da Finanzierung bekommen habt, um mit 40 Jahren die nachzuuntersuchen. Absolut wichtig, diese Geschichten. Und wie du gerade gesagt hast, das Management ändert sich einfach gerne. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und eigentlich müsste man mal wieder die so eine neue Längsschnittstudie starten, weil sich einfach das Management geändert hat. Ein Aspekt, die Eltern waren damals noch gar nicht so involviert in der Intensivmedizin, in der ganzen Betreuung. Und viele andere Aspekte waren damals ganz anders. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auch heute Studien zu starten, die so langfristig sich das Outcome angucken.
Ja, also um noch einen anderen Aspekt hineinzubringen, wenn wir uns die Krankheitslast unserer sehr kleinen Frühgeborenen anschauen im Längsschnitt in den letzten 10 Jahren, dann muss man konstatieren, dass keine oder nur sehr kleine Fortschritte zu verzeichnen sind. Und umso wichtiger ist es, da wieder anzugreifen und eben mit neuen Ideen auch an scheinbar etablierte, wunderbare Therapien zu hinterfragen und zu schauen, was man da vielleicht doch noch modifizieren kann. Und es gibt diesen blöden Spruch, jede Substanz, die eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Und das ist deshalb ganz klar. Und unsere Aufgabe ist es, den Wirkungsteil zu vergrößern und den Nebenwirkungsteil zu verkleinern. Und bei den antinatalen Steroiden haben wir das bisher noch nicht hier so richtig getan. Also die Richtung ist klar, was zu tun ist. Und ich freue mich, ich notiere das gleich im Kalender. 5 Jahre, 27.
Das wird klar. Aber ich sehe meine Frage, die mir eigentlich auf der Zunge lag, ob du dich, wenn du am Anfang deiner Karriere stehen würdest, nochmal mit der Thematik beschäftigen würdest, hast du ganz klar mit Ja beantwortet. Es gibt noch so viele spannende Sachen, die noch zu beantworten sind.
Was ich auch noch ergänzen möchte, was jetzt langsam ins Bewusstsein kommt, also diese sogenannten epigenetischen Veränderungen, die wir diagnostizieren können. Das heißt, das sind im Prinzip Veränderungen, die Genregulation betreffen. Und dass die vererbbar sind, zumindest alle, einige nicht alle, das ist auch eine neue Erkenntnis. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man eine Therapie macht, die auch zu epigenetischen Veränderungen führt, was wir jetzt erst überhaupt seit ein paar Jahren untersuchen können, dass das auch vererbt wird. Das ist ja eine Perspektive der Neonatologie, die es bisher überhaupt noch nicht gab und die eigentlich erschreckend ist. Und was wir brauchen, ist wirklich Langzeitstudien institutionalisiert, also quasi als neuer Zweig unserer Forschungsrichtung, um zumindest für die wichtigsten Fragestellungen und die am häufigsten angewandten Therapien diesen Aspekt ins Auge zu nehmen. Und deshalb beobachten wir auch sehr genau, wie viele Kinder unsere Probanden in der Bayerischen Entwicklungsstudie kriegen, weil die nächste Generation ist normal auch von Interesse. Ne?
Ich sehe schon, wir haben noch 5 andere Themen, die wir gut und gerne besprechen könnten, Epigenetik, Langzeituntersuchung und so weiter. Aber Peter, kommen wir zu dem anderen Thema, Literatur. Du hast schon darauf hingewiesen, wir haben immer in unserem Neocast die Möglichkeit, eine Literaturstelle vorzustellen, wo man sich ein bisschen vertiefen kann. Kannst du da noch mal ins Detail gehen, warum du die ausgesucht hast?
Der Neocast Literaturservice.
Also es gibt ganz klar, um erstmal den praktischen Alltag abzudecken, die AWMF-Leitlinie zur Frühgeburt, wo dieses Kapitel abgearbeitet wird, ist von 2020, also relativ aktuell, kann man so finden. Und natürlich auch die Cocktail-Analysen zu diesem Thema. Aber das wäre natürlich, also damit kriegt man wirklich die Basisinformation, wo steht man. Und wenn man weiter schauen will, eben deshalb habe ich das ausgesucht, dieser Blick nach vorne. Also für Alan Jope, ich sehe ihn seit 30 Jahren, die Hauptvorträge beim Past-Meeting halten. Du wirst ihn auch kennen. Hm. Und es gibt von ihm auch ein ganz tolles YouTube-Video zu diesem Thema, was in dem Paper dargelegt ist. Ich hatte das ja eingangs schon gesagt. Also diese Neubeurteilung der Auswahl des Medikamentes, ihrer Kinetik und eben das Hinterfragen, welche Wege werden hier beschrieben und also welche Stoffwechselwege werden beschrieben. Und was interessant ist, er schreibt unter anderem auch, man sollte das endlich mal adjustieren für maternales Gewicht oder den Body Mass Index. Also deshalb dieses Paper und es ist aktuell vom letzten Jahr. Ich kann dir dann die Zitate schicken.
Genau, wir werden den Link auf unsere Homepage stellen unter www.dskn.org. Ist der Link zu finden. Und da werden wir wahrscheinlich auch das YouTube-Video, wenn wir den bekommen, mit verlinken. Dann kann man ihn sich live anhören. Alan Jope ist eine Institution in der Neonatologie.
Ja, Ja, Alan ist leider sehr krank und er geht da auch ganz offen damit um. Und es ist ganz berührend, ihn in diesem Video zu erleben.
Okay, vielen Dank. Peter, zum Schluss noch, was möchtest du Schwangeren mitgeben, denen eine zu frühe Geburt droht?
Die Neocast Take-Home-Message.
Ja, also ich liebe gute Strukturen und deshalb empfehle ich zunächst mal, dass eine Schwangere, die eine Geburt befürchtet, vor 32 bis 34 Wochen unbedingt in ein Perinatalzentrum Level 1 geht. Und das ist natürlich eine Sache, die man in der Notsituation nicht bedenkt. Man geht einfach ins nächste Krankenhaus. Und schon mit der Feststellung der Schwangerschaft sollte man einen Blick darauf haben, wo möchte ich entbinden? Und wo muss ich vielleicht entbinden, einfach weil meine Schwangerschaft in der großen Gefahr ist. In diesen Zentren, wo eben auch eine First-Class-Neonatologie vorhanden ist und auf beiden Seiten, geburtshilflich und neonatologisch, die notwendige Erfahrung und auch Präsenz im Schichtdienst etc. rund um die Uhr, kein Qualitätsabfall, da ist es wichtig. Und ich meine, wir kriegen, oder unsere Frauen, die Frauen heutzutage 1,5 Kinder und da spielt auch eine Entfernung keine Rolle. Und ich erlebe ja diese Mütter oder habe sie erlebt in Not, die dann sagen, ich will nicht so weit von zu Hause weg, mein Mann, meine Kinder oder mein Kind, was ich schon habe. Aber hier geht's wirklich, wie man so schön sagt, salopp um die Wurst und deshalb ist das erstmal für der wichtigste Punkt. Und dann wird man im Gespräch mit den erfahrenen Ärzten herausfinden, was zu tun ist. Ob man eine Lungenreife sofort braucht. Und es ist einfach eine andere Situation, wenn es bisher eine unbelastete Schwangerschaft war, wenn kein Blasensprung vorgelegen hat, etc. Aber das ist geburtshilflicher Job, will ich nichts zu sagen. Deshalb eher dieser Hinweis auf die Struktur, die vielen nicht klar ist. Und das ist auch ein Versäumnis der Fachgesellschaften, das einfach klarer zu artikulieren. Denn das hat nichts mit schlechter Kollegialität oder so zu tun, sondern es gibt diese klaren Strukturvorgaben und die sollten dringend befolgt werden.
Ja, ein ganz wichtiger Hinweis. Und vielleicht noch die Frage mit deiner Erfahrung aus der Bayerischen Längsschnittstudie. Was möchtest du Eltern mitgeben, die schon ein zu früh geborenes Kind haben?
Ja, also das Manko an diesen ganzen Follow-up-Studien ist, dass sie überwiegend noch im diagnostischen Bereich sind und Veränderungen feststellen durch den Vergleich von Gruppen. Dabei wird immer vergessen, dass eine Gruppe ein sehr breites Outcome hat und es gibt überhaupt keinen Grund, Trübsal zu blasen und große Sorgen zu haben, auch wenn vielleicht Gesamtergebnisse im Vergleich schlechter abschneiden zu Lasten der Frühgeborenen. Und es gibt erste Dinge, die jetzt auch angegangen werden. Und so verrückt das zu sein scheint, ganz wichtig ist das, was die Mütter selber leisten können. Die frühe Hinwendung zum Kind, diese Nähe, die wir heute bieten können auf den Intensivstationen, diese Behutsamkeit und Empathie dem Kind gegenüber, kann viele Nachteile ausgleichen. Also ein Beispiel dazu. Wir wissen, dass eine schlechte sozioökonomische Situation für Eltern und Kind eine starke negative Belastung darstellt. Aber die Empathie und Zuwendung einer Mutter kann zu so einer großen Kompensation führen, dass jemand, der aus einem deutlich besser gestellten sozialen Umfeld kommt, aber sich nicht adäquat um sein Kind kümmert, zu schlechteren Ergebnissen führen kann. Also das ist ganz wichtig, diese Intaktheit und Hinwendung der Familie zu dem Kind. Es geht nicht darum, fünfmal die Woche Krankengymnastik etc. zu machen. Und gerade dazu gibt es auch wieder neue Daten. Ich will hier kein neues Fass aufmachen, ich sage das mal so.
Wollte ich gerade sagen. Kann ich bestimmt noch fünfmal einladen, ja super. Aber finde ich extrem wichtigen Hinweis, also dieser Umgang der Eltern mit ihrem Kind, dass man da so viel Gutes machen kann wie wichtig das Ganze ist.
Also deshalb
jetzt ganz
ist das
die allerletzte Frage noch.
Ich muss noch ein kleines Lob loswerden, Mario. Was ihr in Dresden zusammen aufbaut, das ist toll und das ist genau der richtige Weg. Das ist das, was wir im Moment zur Verfügung haben. Und das müssen wir nutzen, diese Elternschulung und Einbindung. Das ist extrem wichtig.
Ja, vielen Dank. Und jetzt noch die Frage an dich als Experte, als Wissenschaftler, als Kliniker mit ganzem Herzen. Was gibst du jungen Kollegen noch mit auf den Weg zum Schluss?
Ja, ein oder zwei Dinge. Wenn man in der Ausbildung ist, ist es nicht getan mit Learning by Doing, sondern man muss ab und zu auch mal was lesen. Und das sollte man vom ersten Tag an machen und das nicht vernachlässigen. Und das Zweite ist, Wissenschaft ist einfach großartig, aber die deutsche Universitätsmedizin hat verheerende Strukturen und ist geneigt, junge Leute zu frustrieren. Aber wenn Sie einen entsprechenden Chef finden, dann kriegen Sie auch da die Kurve. Und deshalb nicht nur Klinik, sondern auch Wissenschaft. Und ich meine auch allein diese Vorbereitung jetzt für unseren Podcast hier ist ja letzten Endes Wissenschaft. Vielen Dank, dass ich so viel dazulernen konnte selber wieder, weil ich habe natürlich wieder Paper gelesen, die ich nicht freiwillig angepasst hätte sonst.
Super. Da hast du gleich meine Motivation gebracht, warum ich den Podcast mache, weil ich auch immer so interessiert bin, von so verschiedensten Aspekten einfach mehr zu lernen. Und in dem Sinne danke ich dir ganz herzlich. Also es war absolut spannend. Ich habe auch einiges wieder neue Aspekte gesehen. Danke dir für dieses informative Gespräch und ja, wünsche dir weiterhin viel, viel Freude an der Längsschnittstudie, an dem wissenschaftlichen Arbeiten und ja, alles Gute. Herzlichen Dank.
Ja, danke auch von meiner Seite, Mario. Dir auch alles Gute.
Das war das Sommer-Special des Neocast der DSKN. Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen. Diesmal mit Peter Bartmann aus Bonn. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.